Hallo und herzlich willkommen bei den Zyklusgeschichten, den monatlichen Bonusfolgen aus meinem Podcast Themen im Zyklus. Ich bin Sandra Langschwert, Zyklusmentorin, TCM-Ernährungsberaterin und nehme dich in den Zyklusgeschichten mit in die Welt meiner Kundinnen, weil hinter den Kulissen unter Anführungszeichen, also in meinen Mentorings und Beratungen und im Leben der Frauen, noch viel mehr passiert, als ich im Podcast bisher teilen konnte. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst und somit meinen Podcast unterstützt mit einem kleinen Beitrag. Dafür danke ich dir von Herzen. In der heutigen Folge geht es um Endometriose und ich spreche mit einer Betroffenen, die, ich würde mal sagen, sehr viele Wege gegangen ist auf dieser Reise und einiges zu erzählen hat. Hallo Melanie.
Hallo Sandra und an alle, die zuhören.
Schön, dass du da bist, schön, dass du uns mitnimmst auf deinen Weg. Und jetzt, gerade in dem Moment, sitzt du ja als werdende Mama vor mir.
Ja.
Also auf in ein neues Abenteuer sozusagen. Aber Das Abenteuer, das hinter dir liegt, ist ja durchaus auch ein langes,
ja, sehr aufregendes. Kann man so sagen.
Ja. Lass uns einmal vorne beginnen. Mhm. Wann hatten diese, jetzt wie fragen, Endometriose-Reise begonnen, wo es aber wahrscheinlich noch keinen Namen dafür gab? Also wo du das Gefühl gehabt hast, Das stimmt was nicht, das ist irgendwie zu intensiv, zu viel. So, wann hast du das erste Mal da?
Also wirklich gecheckt, da stimmt was nicht, kam erst sehr spät. Mhm. Aber es hat eigentlich recht früh begonnen, dass ich Beschwerden hatte. Also ich glaube, ich habe mit 12, 13, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, meine Periode bekommen. Und ich habe sehr schnell immer Schmerzen gehabt. Mhm. Also wirklich so, dass ich Schmerzmittel nehmen musste, um in die Schule gehen zu können, pipapo. Und dachte aber halt, ja, ich sehe nochmal. Dann hatte ich meinen ersten Freund mit, ich glaube, ich war 15. Und dann hat meine Mama auch gesagt, du, geh mal zur Frauenärztin. Und eben auch wegen Verhütung, aber auch einfach mal untersuchen lassen, pipapo. Und also meine Generation, du wirst das auch kennen,
ja,
hat halt immer gleich die Pille verschrieben bekommen, bei allem. Und ich weiß nicht nur, ob es beim ersten Termin angesprochen wurde von mir oder bei den weiteren Terminen. Ich habe halt immer schon gesagt, ich habe Schmerzen, vor allem auch beim Geschlechtsverkehr.
Ah, und immer schon, also
ja,
auch schon.
Okay. Tatsächlich seit dem ersten Mal.
Ja.
Und habe mir halt immer gedacht, okay, was ist falsch mit mir? Wieso kann ich keinen, lustvollen Geschlechtsverkehr haben? Und die hat damals gemeint, ja, ich soll Vaseline ausprobieren. Oder dann hat sie mir eine Creme gegen bakterielle Vaginose verschrieben. Also wirklich jetzt im Nachhinein sehr, sehr komische Dinge empfohlen. Und natürlich war damals noch überhaupt keine Rede von Endometriose oder irgendwas, ja. Und eben auch auf meine Regelschmerzen ist sie nicht wirklich eingegangen, die aber dann tatsächlich auch besser wurden, weil ich ja die Pille genommen habe.
Ah ja. Mhm. Hast du sie eigentlich durchgenommen und dann keine Periode mehr gehabt?
Nein.
Oder
so? Okay. Ganz normale Verhütungspille. Also ich habe dann schon immer wieder die Blutung gehabt, aber die war voll in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann so wie vorher einfach mich mit Schmerzmittel irgendwie, runterdrücken musste. Genau, und dann habe ich mich dann so Anfang 20 getrennt, das war eine sehr lange Beziehung, und habe dann kurzzeitig, weil ich in Deutschland war und kein Rezept für die Pille bekommen habe, habe ich die Pille pausiert. Und da hat es bei mir aber tatsächlich angefangen, eher so mit diesen Darmverdauungsbeschwerden. Und bin einmal da ein bisschen auf die Suche gegangen, woher das kommen könnte. Das war auch eine lange Reise.
Okay.
Und da haben sie dann bei mir Colitis ulcerosa diagnostiziert, wobei sie sich da auch nie so ganz sicher waren, ob es wirklich das ist.
Und ich habe kurz erklären, was es
ja,
ist?
Entschuldigung, eine chronische Darmerkrankung, also Darmentzündung, die auch in Schüben auftritt und eben bei mir auch sehr, sehr gering ist. Ich merke es halt einfach, dass ich Darmblutungen habe und Unterleibsschmerzen. Und genau, was eigentlich auch ein Symptom von Endometriose sein kann.
Ja.
Und genau, bei mir wurde das dann aber diagnostiziert. Gut, die Regelschmerzen, das war alles trotzdem noch da. Mhm. Ich habe dann auch wieder die Pille genommen. Eher auch wieder so bis Ende 20 und dann ging es aber so richtig los. Also dann wurden die Schmerzen immer schlimmer, es kamen mehr Symptome dazu. Und dann bin ich da auch mal wirklich viel mehr auf die Suche gegangen. Aber so im Endeffekt würde ich sagen, ja, ich habe sicher 7 Jahre sehr intensiv gesucht. Mhm. Aber die Diagnose so richtig habe ich ja dann erst nach, keine Ahnung, über 10 Jahren bekommen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ich ja schon immer diese Schmerzen hatte.
Ja, und wenn du gesagt hast, du warst auf der Suche, was hast du, also was, ich weiß es ja von meinen Kundinnen, dass die sehr viel abklappern, sehr viele Ärzte, Ärztinnen abklappern. Was hast du da alles gestreift? Also wo hast du überall mal angeklopft und gesagt, können Sie mir helfen? Also was war da bei dir im Kopf, bevor die Endometriose kam? Hast du da irgendwie dann so Ziele verfolgt, wo du gesagt hast, okay, ich schaue mir, was der dazu sagt, oder könnte das sein? Oder waren da eher die Ärzte und Ärztinnen, die von A nach B geschickt haben?
Ich glaube, beides. Also ich war natürlich bei Internisten viel. Also ich habe mir auch viele Meinungen eingeholt, was sie mit den Darmbeschwerden auf sich hat. Gut, ich hatte dann, muss ich auch gestehen, als ich die so rund um die Pille abgesetzt habe, final dann Ende 20, kam bei mir auch dann so Angstattacken und eine Angststörung dazu. Das heißt, auch da voll viele Ärzte abgeklappert, auch Kardiologen zum Beispiel, Hausärztin. Ich habe ganz viele Gynäkologinnen durch, wo ja auch teilweise Sachen passiert sind, wo ich mir jetzt einfach nur in den Kopf greife. Also wo sie dann schon im Blutbild zum Beispiel gesehen haben, ich habe massive Entzündungswerte und mir aber immer nur Antibiotika und Schmerzmittel verschrieben haben, meinten, ja, das war eine Unterleibsentzündung. Also solche Sachen halt. Okay. Und genau, also ich bin da tatsächlich, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Ärzte durch. Und dann irgendwann hat eine Freundin mal das Wort Endometriose fallen lassen. Also ich wusste ja auch nicht, wonach ich suchen sollte. Ja. Ich kannte ja Endometriose auch nicht. Ja. Und das ist ja auch wieder schon einige Jahre her. Und hat mir dann einen Spezialisten empfohlen. Genau, zu dem bin ich dann gegangen und der hat es dann diagnostiziert mit Anfang 30.
Wie hat das diagnostiziert? Also wurde bei dir gleich eine Bauchspiegelung gemacht oder war mit Ultraschall und Anamnese und so wahrscheinlich?
Okay. Genau, also er hat es im Ultraschall schon gesehen, zumindest einen Herd, was natürlich auch nicht sein muss. Aber schon allein diese Anamnese ist extrem wichtig und das machen halt Gynäkologinnen nicht, die jetzt nicht auf Endometriose spezialisiert sind. Weil du halt schon durch dieses Fragen kannst du schon ganz, 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 ganz viel rausfiltern. Ja. Und eben bei vielen sieht man es ja im Ultraschall nicht. Ja. Und er hat es aber schon gesehen und ich habe mir da auch nochmal 2 andere Meinungen eingeholt.
Ah, okay.
Wobei, da man auch sagen musste, war ich auch eigentlich bei Spezialisten und bei einem, also in so einer, da gibt es so Endometriose-Ambulanzen in Krankenhäusern und da wurde zum Beispiel auch nichts im Ultraschall gesehen.
Ah, interessant.
Und die dritte Person hat es aber dann wieder im Ultraschall gesehen, ja. Also man braucht halt einfach wirklich ein geschultes Auge, damit man es erkennen kann.
Und wahrscheinlich ja die entsprechenden Geräte, oder? Also von Ultraschallgeräten?
Das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich glaube, man muss wirklich lernen, wie man es denn erkennt. Und dadurch, dass mein Herd ja, also den man im Ultraschall gesehen hat, sehr, sehr klein war, kann natürlich gut sein, dass man ihn auch einfach schnell übersehen hat. Ja,
okay. Deswegen habe ich auch eine spannende Beobachtung selbst gemacht, weil ich ja auch seit langem auf einer GynäkologInnensuche bin. Und jetzt bin ich bei einer gelandet, die kostet mich ein Vermögen. Das ist so 290 Euro für eine Viertelstunde, also Schnappatmung. Aber da war wirklich beim Ultraschall schon so ein massiver Unterschied zu dem, was ich bisher immer hatte, weil erstens ich mir das Gefühl gehabt habe, sie sieht, also sie schallt anders oder sieht mehr oder besser. Muss man aber dazu sagen, das sind so die im AKH eher so die Top-Level-Ultraschall-Menschen, wo sie dazugehört. Und die hat auch mit dem Ultraschall so, also Bewegungen gemacht, um zu schauen, wie beweglich das Gewebe ist und ob sich da was bewegt. Das wurde noch nie gemacht und ich bin 35. Denke mir, warum hat sie das noch niemand angeschaut, um mit dem vaginalen Ultraschall dann mal auch Bewegungen in den Darm zu bringen, ob da Verklebungen auf das wurde auch geschaut, eben wegen der Regelschmerzen. Und die auch so ein Mini Adenomiose, was auch immer, Myom quasi, vielleicht ist das und das gesehen hat. Also urspannend, dass es so abhängig ist von
wo du hingehst.
Genau, wo du hingehst. Ja. Ja.
Und halt auch von den finanziellen Ressourcen.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich habe mir die Diagnose eben bei einem Privatarzt geholt und bin jetzt auch, also ich will jetzt auch keine Werbung machen, aber ich bin tatsächlich sehr happy im AKH auf der Endometriose-Ambulanz.
Ah ja.
Und das ist halt alles auf Kasse.
Ja.
Man hat zwar Wartezeiten, aber die Zeit nehme ich mir dann auch gern, wenn ich weiß, da bin ich gut aufgehoben.
Aber das ist gut zu wissen, ja, weil also das ist auch was ich beobachte, dass gerade bei so, auch bei den Endometriose-Ambulanzen und also ja, Ambulanzen, die auf Kasse sind, muss man schon ein halbes Jahr teilweise warten, mhm. also auf die Termine. Jetzt wieder eine Kundin, die im Oktober angerufen hat und jetzt im Juni endlich den Termin ja. hat. Also man braucht schon einen langen Atem, wenn ich ja. dir zuhöre halt auch. Mhm. Wie, also ich für meinen Teil bin ja meistens so genervt, wenn ich bei einer Ärztin war, die einfach mir nicht zugehört hat, nicht gut war oder was auch immer. Und dann brauche ich lange, um mir einen neuen Termin auszumachen, weil mhm. diese Suche nach, oh Gott, wen neuen, mühsam ist. Ja. Wie war das für, also war das bei dir auch so?
Ja, oder? Das ist auch immer noch so.
Okay, gut.
Also ja, auf jeden Fall. Ja. Und vor allem, wenn man dann wirklich so eine lange Reise, ja, Suche ja. hinter sich hat, man verliert so ein bisschen das Vertrauen mhm. in die MedizinerInnen, leider. Und deswegen, ja, drückt man sich eben vielleicht auch vor dem, ich mache mir einen neuen Termin aus oder ich suche mir jemanden neuen, weil man hat auch einfach irgendwann keinen Bock mehr.
Ja. War dir das irgendwann zu blöd, dass du dir gedacht hast, boah, eigentlich, ich hätte schon gerne noch eine zweite oder dritte Meinung? Oder, weil ich habe manchmal das Gefühl, also ich persönlich muss mich schon überwinden, eine zweite oder dritte Meinung einzuholen, weil es schon ein bisschen so dieses, ich würde sagen, Schamgefühl, aber wenn ich wohin gehe und sage, ich habe die Untersuchungen schon gemacht, was sagen Sie dazu? Mhm. Ist es ja ein, könnte so aufgefasst werden, dass ich dem ersten Arzt oder Ärztin nicht vertraue.
Mhm.
Was finde ich in dieser MedizinerInnen-Bubble manchmal so ein bisschen nicht gut aufgefasst wird, sagen wir es einfach mal so. Ist dir das auch mal passiert oder ist dir das einfach gefallen die ganze Zeit? Okay.
Also ich bin auch eher selten an einer Person, die sich eine zweite, dritte Meinung einholt, nur irgendwie bei dem, bei der Diagnose dachte ich mir so, ja, oh ja, das mache ich jetzt. Mhm. Und ich habe das gar nicht angesprochen, dass ich eventuell schon eine Diagnose habe.
Okay.
Ich wollte wirklich da blind sozusagen nochmal reingehen und schauen, okay, was sagt noch jemand anderer?
Ja, okay.
Ist es jetzt wirklich das? Weil man muss ja sagen, also ich bin ein Mensch, ich brauche eine Diagnose.
Mhm.
Gibt ja auch viele, die sagen, sie wollen das gar nicht, sie wollen gar nicht wissen, was los ist. Und wenn man schon so lange sucht und eine Diagnose bekommt, die auch irgendwie Sinn ergibt,
ja.
dann ist es ja, zumindest war es für mich, irgendwo eine Erleichterung, weil ich ja, juhu, ich bilde es mir nicht ein, da ist wirklich irgendwas, jetzt werde ich auch wenigstens ernst genommen. Weil man muss schon noch sagen, in dem Moment, wo der Arzt gesehen hat, ja, da ist Endometriose da, ist er ein bisschen anders mit mir umgegangen.
Oh.
Und es war zum Beispiel auch eine Freundin von mir, ich glaube eine Woche vor oder nach mir beim selben Spezialisten, auch aufgrund von Regelschmerzen, bei ihr wurde nichts festgestellt. Und sie hat gesagt, es war ein sehr unangenehmer Besuch.
Oh wow.
Genau. Aber jedenfalls ist es schon so irgendwo eine Erleichterung, die Diagnose zu haben. Aber natürlich ist es auch ein wahnsinniger Schlag ins Gesicht, weil dir wird halt gesagt, okay, du bist chronisch krank und das kann man nicht heilen.
Ja.
Und damals wusste ich auch noch gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt. Also mir wurde halt gleich gesagt, naja, gehen sie halt operieren oder nehmen sie Hormone.
Mhm.
Das war für mich beides halt gar keine Option. Vor allem dann auch so mit, ja, im Idealfall gehen sie halt privat operieren, so um 5.000 Euro, weil dann wissen sie, wer sie operiert und pipapo.
Oh, Wahnsinn, okay.
Genau, also und eben, weil es einerseits eine Erleichterung war, aber auch, wie soll ich sagen, ja, mich schon noch massiv getroffen hat, wollte ich da einfach nochmal nachhaken und schauen, ist es jetzt wirklich das? Und deswegen nochmal eine zweite, dritte Meinung eingeholt. Und eben auch, um über Therapieformen zu sprechen.
Ja. Weil du gesagt hast, du, also Pille und, oder Hormone, nicht Pille, Hormone und Operation, das sind, oder werden sie schwanger? Also das, zwei, drei Freundinnen, die das als zuallererst Anfang 30 hören, so, dann kriegen sie halt ein Kind, weil dann wird die Endometriose besser. Und das ist aus meiner feministischen Perspektive so, ernsthaft?
Ja.
Are you serious? genau, also ja. wenn es keine Option für dich war, womit hast du dann begonnen? Also als die Diagnose dann da war, was hast du ausprobiert? Was hast du dann gemacht, eben ganz speziell mit dem Wissen, aha, es ist Endometriose und kombiniert mit der Darmerkrankung natürlich wahrscheinlich auch. Wo bist du dann gelandet? Wo hast du die durchgewurstelt?
Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, womit ich gestartet habe. Also eben die Freundin, die bei mir mal das Wort Endometriose anklingen hat lassen, die ist auch Doula, aber auch Menstruationsdoula, also jetzt nicht nur für Schwangerschaft und Geburt und hat mich dahingehend schon so ein bisschen beraten, weil da war ich in dieser ganzen Thematik noch nicht drinnen und so ein bisschen mir Tipps gegeben, eben wie könnte ich meine Menstruation erleichtern oder die Schmerzen erleichtern. Also ich habe, ich weiß gar nicht mehr, also eben angefangen, andere Produkte zu verwenden, Magnesium, habe mal auch so ein Blutbild machen lassen, wegen Mangelerscheinungen. Bei der Ernährung habe ich eigentlich viel ausprobiert, habe aber tatsächlich bis heute nicht wirklich so meine ideale Ernährungsform gefunden.
Okay, ja.
Vielleicht habe ich das auch ein bisschen schleifen lassen. aber da habe ich viel ausprobiert, Ernährung.
Was war da, wenn ich da eingrätschen darf? Wo hast du das Gefühl, es war hilfreich? Weil viele berichten von Gluten weglassen.
Da war ich, glaube ich, vielleicht nicht konsequent genug, weil da habe ich jetzt nicht so einen Unterschied gemerkt. Ich war eigentlich die ganze Zeit hungrig.
Ja, verstehe ich.
Und man muss schon noch dazu sagen, bei mir ist es extrem abhängig, in welcher Zyklusphase ich bin, weil zum Beispiel in der ersten Hälfte kann ich Pizza essen, Pasta essen, es ist eigentlich egal. In der zweiten Hälfte geht es mir richtig schlecht.
Okay, ja. Also danke, Progesteron. Ja.
Sehr zyklusabhängig auch. Aber was ich auf jeden Fall merke, ist, wenn ich tierische Produkte reduziere, geht es mir schon besser. Ja.
Ah, ja.
Eben in der zweiten Zyklushälfte. Ja. Mhm. Aber eben die Ernährung ist total individuell.
Ja.
Also generell und sowieso auch bei Endometriose.
Ja.
Ja. Genau, und bei meinen Recherchen bin ich dann auch auf Joni-Steaming gestoßen. Das bringt mir schon noch viel Erleichterung.
Ja.
Ja, eben TCM, also Shiatsu, Akupunktur, Beckenbodenphysio.
Ja.
Hilft auch sehr. Also es ist so eine Mischung aus so vielen Dingen. Und muss es auch, glaube ich, sein, weil Endometriose ja so eine ganzheitliche Erkrankung ist. Ja,
ja, es wird ja auch das Chamäleon der Gynäkologie genannt, weswegen es ja oftmals auch, also ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn dann Frauen zu SpezialistInnen gehen, dass sie das nicht diagnostiziert bekommen und ich mir trotzdem denke, ich glaube, es ist trotzdem Endometriose. Also von einem Krankheitsbild oder auch aus einer TCM, TCM kennt Endometriose streng genommen nicht, das ist diese Blutstagnation. Aber da vielleicht auch als Appell für alle, die zuhören und sich denken, es könnte für mich sein, nicht aufzugeben und sich, also das, was du vorher im O-Ton schon drinnen hattest, dieses Vertraut drauf, was ihr spürt und ihr empfindet, nur weil der eine Arzt sagt, naja, es ist keine Endometriose, somit stellen sie sich nicht so an. Links rein, rechts raus im Ohrwaschel. Wenn ihr die Schmerzen habt und es unangenehm ist, dann ist es für euch unangenehm und das, da darf man hinschauen und dann auch was für sich tun. Du kriegst ganz große Augen.
Ja, also, ja, vor allem, weil ich ja auch durch meine Arbeit mit meinem Geschäft All About Period kommen ja auch viele zu mir, die mir dann so ein bisschen ihre gynäkologischen Geschichten erzählen. Und man muss halt auch dazu sagen, Endometriose heißt nicht immer gleich starke Regelschmerzen. Mhm. Da spielen ja ganz viele Symptome mit. Ja. Zum Beispiel, manche bemerken erst, dass sie Endometriose haben, weil sie nicht schwanger werden können. Ja. Und eben auch viel Endometrioseherde im Körper heißt nicht gleich starke Schmerzen. Mhm. Das kann schon ein Mini-Herd, den man eben vielleicht nicht sieht, kann schon sehr starke Schmerzen auslösen. Oder vielleicht auch zum Beispiel nur Rückenschmerzen.
Ja.
Und wenn ich dann aber höre, wenn mir Kunden erzählen, dass, weil sie halt nur Rückenschmerzen haben, dann die Mediziner zu ihnen sagen, na, das kann ja nicht Endometriose sein. dann werde ich eigentlich so wütend.
Ja, ich glaube so.
Vor allem, weil halt auch, ich glaube dann teilweise die Mediziner wissen es ja auch gar nicht besser, weil sie diese Schulung nicht haben.
Ja.
Es wird ja noch nicht lange gelehrt im Medizinstudium. Und wenn, auch nicht sehr ausführlich.
Mhm.
Und man weiß ja auch viel auch noch gar nicht über die Endometriose. Aber schon allein dieses Abschaseln und nicht ernst genommen werden, weil sie kriegen ja dann keine andere Lösung angeboten. Sagen wir so, na, sie haben keine Endometriose, Punkt.
Mhm.
ist halt schon, sollte halt nicht so sein. Und deswegen finde ich es auch super wichtig, einfach da hinzuspüren, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas. Und es muss dann auch gar nicht Endometriose sein, ja. Es ist halt leider dann oft so, aber es können auch andere Dinge sein, ja. Und da braucht es dann einfach eine Lösung oder irgendeine Begleitung.
Ja. Ich habe auch das oft das Gefühl, dass es ja schon alleine nur reichen würde, und das kennen wir alle aus unseren ÄrztInnen-Erfahrungen, wenn sich jemand Zeit nimmt, dir zuhört und dich ernst nimmt, ist das ja schon mal ein Gewinn. Mhm. Weil da kann es ja trotzdem heißen, ich kann Ihnen nicht helfen, aber hier ist die Überweisung zu. Ja. Endokrinologe, mhm. Internist, keine Ahnung, Physio oder Therapie oder weiß ich nicht, aber dieser Schritt weiter ist schon ein Anerkennen von, okay, es ist ernst, du möchtest da was ändern, passt, ich begleite dich dabei, auch wenn ich vielleicht keine Ahnung habe.
Ja.
Aber aus meiner Perspektive zeigt es ja von Größe, von menschlicher Größe in diesem Medizinfeld zu sagen, ich weiß es nicht.
Ja, aber das können halt viele nicht.
Ja, leider.
Ich finde auch, ich finde dieses Netzwerken super und dieses Empfehlungen aussprechen und eben, ich kann nicht alles wissen,
ja.
Dann verweise ich halt woanders hin.
Ja.
Aber das ist zum Beispiel, ich kann mich jetzt nicht erinnern in meiner Geschichte, dass das jemand gemacht hätte.
Oh, wow. Echt?
Mich weiterempfohlen hätte an jemand anderen. Ich meine, ich überlege auch gerade, wo hätten mich die Gynäkologinnen noch hin verweisen sollen, weil wenn sie die nicht wissen, was es ist.
Schwierig. Wo dann sonst hin?
Ja. Mhm. Wobei, ja schon, doch, sie haben mich dann meistens, haben mir gesagt, naja, wahrscheinlich ist es psychisch. Also oft jetzt gehen sie halt zur Therapie. Das haben sie schon gemacht.
Ich habe manchmal das Gefühl, das ist die einzige Option, die dann manchmal überbleibt, wenn man, ja, das ist keine Einzelkritik an Ärztinnen oder Ärzten, sondern ich glaube, das ist unsere Strukturkritik, die wir haben, weil das Vernetzte schwierig ist, weil wir Fachkräfte mit unserem System ausbilden, und wenn du zu Spezialisten gehst, dann sind die Spezialisten dafür, und der Körper so komplex ist und so, ja, komplex und groß und schlau, dass das ganzheitliche Medizin einfach schwierig macht, dass du als eine Person alles weißt und alles verknüpfen kannst. Mhm. Ja. Gibt es irgendwo einen Punkt auf deiner Reise, wo du sagst, da war ich eigentlich schon haarscharf dran und es wäre cool, wenn ich dort schon gecheckt hätte, dass es vielleicht XY gewesen wäre oder nicht?
Nein, glaube ich. Also würde mir jetzt nicht einfallen. Okay.
Und hier zurückblickend, Du hast aber eine OP gemacht, oder?
Ja. Also ich habe letztes Jahr, also Ende 2024, habe ich dann tatsächlich mich durchgerungen und habe mit Hormonen gestartet.
Und warum, wenn ich fragen darf?
Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich stehe gerade an und ich möchte es einfach probieren und ich kann es ja jederzeit absetzen.
Ja.
Weil das war ja dann nicht die Verhütungspille, die ich genommen habe, sondern eine spezielle Endometriose-Pille, sage ich jetzt mal.
Gestagen,
wo du sie durchnimmst und keine Periode hast. Und ich war einfach neugierig, was es mit mir macht.
Mhm.
Und habe damit gestartet. Und es war dann auch schon ziemlich schnell danach, dass meine Ärztin im AKH gemeint hat, ich bin auf sie zugegangen, habe gemeint, ich würde sogar eine Operation machen. Gar nicht jetzt mit der Hoffnung, dass dann die Endometriose komplett weg ist, sondern einfach, weil ich wollte mal wissen, wie schaut es denn da drinnen wirklich aus.
Ah.
Weil ich habe zwar, man sieht zwar aus dem Ultraschall und ich habe auch eine MRT gemacht, wo man auch mal gesehen hat, okay, der Darm zum Beispiel ist nicht beteiligt.
Ja.
Aber man hat noch einen anderen Herd gefunden. Zusätzlich hatte ich ein Lipom auf meiner rechten Rippenseite und habe gemeint, ja okay, kann man das irgendwie gleich in einem Durchgang alles entfernen. Und genau, und so war das dann auch. Also ich habe dann die Hormone genommen, habe mich operieren lassen im Juni 2025.
Bis dahin hast du die Hormone genommen?
Also genau, und noch ein bisschen weiter, weil es auch eigentlich sinnvoll ist, nach der OP die noch ein bisschen zu nehmen.
Ja.
Genau, und es ist aber so, dass sie bei mir eben im MRT gesehen haben, dass ich auch bei der Lunge, also oberhalb der Lunge in der Muskulatur, auch Endometriose habe.
Wow.
Das haben sie aber gemeint, würden sie nicht operieren, weil es mir jetzt anscheinend nicht so starke Symptome macht. Also ich habe jetzt kein Blut gehustet.
Ja.
Also ich kann jetzt keine speziellen Symptome auf diesen Lungenherd zurückführen. Also ich habe gesagt, ja, okay, dann nicht, weil es ist eine riskantere OP. Macht es halt sozusagen nur den Bauchraum und das Lipom. Und genau, damit ich mal ein bisschen weiß, okay, wie schaut es denn da drinnen überhaupt aus?
Ja.
Weil das ist halt das Ding. Du kannst halt Endometriose schon mit anderen Möglichkeiten diagnostizieren, aber halt erst durch die Bauchspiegelung siehst du so richtig, was jetzt im Bauchraum da ist.
Mhm.
Und das wollte ich einfach machen. Und es war dann auch so, dass sie ein bisschen mehr gefunden haben, als sie bislang im Ultraschall und im MRT gesehen haben, und haben halt das entfernt.
Mhm.
Und genau, dann habe ich noch, ich glaube, 3 Monate die Hormone genommen. Habe aber das Gefühl gehabt, die haben dann vieles verschlimmert. Also mir ging es generell nach der OP gar nicht gut.
Okay.
hat auch einige Monate gedauert, bis ich mich wieder so ein bisschen erfangen habe.
Weil, also wenn ich nachfragen darf, Wundheilung oder emotional oder eine Mischung?
Also man muss schon sagen, die Hormone haben bei mir immer schon, auch als ich damals noch die Verhütungspille genommen habe, viel psychisch ausgelöst.
Ja, okay.
Also ich glaube auch, dass die Angstattacken sehr auf die Pille zurückzuführen waren, also zum Teil.
Ja.
Und auch Depressionen vermehrt mit Hormonen aufgetreten sind. Und ja, und auch, aber auch körperliche Symptome. Also ich habe vor allem nach der Operation sehr, sehr stark mit Erschöpfung und Müdigkeit zu kämpfen gehabt.
Mhm.
Aber halt über, ich glaube, dieses normale Ausmaß von ein paar Wochen nach der Operation hinaus. Und habe gedacht, okay, ich werde jetzt die Hormone mal absetzen. Und ich wollte auch mal wissen, wie ist denn meine Periodenblutung jetzt so nach der Operation. Ich muss sagen, die erste Blutung war eigentlich wunderschön.
Oha, ich habe jetzt mit was anderem gerechnet.
Gut, okay. Ich hatte wirklich eine schöne Blutung, also auch so die urschöne Farbe und auch keine, ich habe schon auch immer mal wieder so ein bisschen Vor- und Nachblutung gehabt, so bräunliches Blut, so Schmierblutungen, auch gar nicht. Und ich glaube, sie war auch total schmerzfrei. Ja, dann leider die zweite und dritte nicht mehr.
Schade.
Ja, aber ich glaube schon, dass das Absetzen der Hormone mir ein bisschen geholfen hat, halt viele andere Symptome zu lindern. Bloß ich habe dann auch wahnsinnig viele Therapien gemacht, aber halt auch wieder nicht von MedizinerInnen vorgeschlagen, weil als ich dann mit meiner Gynäkologin drüber geredet habe, die meinte dann immer, ja, das ist eh normal, sie brauchen noch, sie müssen heilen. Aber es war schon sehr extrem. Ich habe auch mit anderen Betroffenen geredet und es ging eigentlich niemandem so schlimm nach der Operation.
Ja, okay.
Genau, und habe dann eben auch viel Shiatsu gemacht.
Ja.
Ich war auf der Schmerzambulanz, habe dort ganz viele Therapien bekommen. Also kann ich auch nur jedem empfehlen, der generell mit chronischen Schmerzen zu tun hat. Es gibt mehrere Schmerzambulanzen. Ich war im 3. Bezirk.
Mhm.
Und da kriegt man ganz, ganz viele Behandlungen auf Kassa.
Aber was sind das dann für Behandlungen? Also kriege ich Medikamente, kriege ich Massagen, also, kriege ich, keine Ahnung.
Man kann auch die Schmerzmedikation besprechen. Mhm. Ich habe auch Akupunktur gehabt.
Ah, echt? Okay, cool.
Und Physiotherapie, Ernährungstherapie, Yogatherapie. Wow. Ich habe Infusionen bekommen.
Gut.
Ja, also das war wirklich, wirklich sehr hilfreich.
Ja.
Ich musste dann leider abbrechen, weil ich dann schwanger wurde.
Ja.
Aber davor haben mir Therapien wirklich sehr geholfen, ja.
Also das ist nämlich auch was, weil du eben gesagt hast, das Feedback der Ärztin war, ja, es muss noch heilen. Aus einer TCM oder ganzheitlichen Perspektive muss man ja sagen, ja, man kann ja auch den Heilungsprozess unterstützen. Also das ist so, der Körper ist schon gut und so, aber gerade bei einer chronischen Schmerzerkrankung bist du ja schon nicht im Gleichgewicht, plus dann eine Operation und die Nachsorge ist noch ein viel größerer Aufwand für den Körper, und dich dann einfach zu schicken und ja, es braucht noch Zeit, ist eher eine Option, aber zumindest keine Ahnung, Kräutertees oder zu sagen, gehen Sie mal zu einer Diätologin, um hier auch was zu tun, entzündungshemmende Ernährung, whatever. Ja, also da gibt es ja wirklich, wie du sagst, viel. Es freut mich voll, dass das bei der Schmerzambulanz so gut läuft. Das habe ich gar nicht gewusst, habe ich nicht am Schirm gehabt. Es ist gut, dass wir plaudern.
Weil da wirklich ein sehr ganzheitliches Konzept verfolgt wird. Ja. Und das ist halt eben gerade jetzt wurscht, welche chronische Erkrankung oder welche chronischen Schmerzen halt super wichtig. Und vor allem geht es da jetzt auch wieder nicht um Heilung, weil du ja vieles nicht heilen kannst, aber es geht einfach darum, die Lebensqualität zu verbessern. Ja. Und das haben sie bei mir schon geschafft.
Ah, ja, super. Plus, ich glaube, das ist ja dann so, wie du es beschreibst und wie du darüber sprichst, ein Ort, wo der Schmerz anerkannt wird, oder? Ja, wurscht, was für Schmerz es ist. Weil das ist ja oft dieses, gerade mit, ich komme mit Regelschmerzen, ist ein Unterschied, wie ich komme mit chronischen Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen. Das ist ganz eine andere Dimension von Ernsthaftigkeit und von Therapiemöglichkeiten, die einem da aufgezeigt werden. Das ist schon Schiefstand in der Gesellschaft.
Ja.
Aber das ist gut, wenn die Schmerzambulanz das ganzheitlich anschaut. Ziemlich cool.
Oh yes, schaut euch das an.
Aber würdest du jetzt so ganz plakativ gefragt die Operation bereuen oder ist es trotzdem gut, dass du es gemacht hast?
Nein, bereuen tue ich sie nicht. Ich bin generell kein Mensch, der Dinge bereut.
Ja.
natürlich habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Ich meine, sie haben mir immer schon gesagt, es ist eine 50-50-Chance. Entweder es geht mir besser oder nicht. Das wusste ich. Aber trotzdem geht man ja irgendwie mit einem Hoffnungsschimmer hinein und denkt sich, ja, danach wird es hoffentlich besser. Deswegen, nein, ich bereue es nicht. Vor allem hat es mir ja ein bisschen Klarheit gegeben, weil ich ja, also weil sie auch noch zwei Herde mehr gefunden haben, von denen ich jetzt so nichts wusste.
Ja.
Nein, also ich fand es wirklich gut, dass ich es gemacht habe. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass sie mir eben immer gesagt haben, aber das haben mir tatsächlich auch Betroffene davor gesagt, so nach ein bis zwei Wochen bist du eh wieder fit. Und das war die ganze Zeit in meinem Kopf drinnen, so nach ein bis zwei Wochen muss es mir eigentlich wieder gut gehen, sodass ich arbeiten kann und alles machen kann. Und das war halt nicht so.
Ja.
Also bei mir hat es ja wirklich 3 Monate gedauert, bis ich wieder ansatzweise irgendwie fähig war.
Ja.
Weil es war wirklich so schlimm, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich bin 30.000 Schritte am Tag gegangen, obwohl ich vielleicht nicht einmal 2.000 Schritte gegangen bin.
Okay, heftig.
Das nervt mich schon wahnsinnig, dass ich da sozusagen nicht mehr Support, Einblicke, also das ist wieder so ein 0815-Ding, wo ich sage, ja, nach ein bis zwei Wochen passt es eh wieder.
Mhm.
Aber dass es eigentlich sehr individuell ist, auch diese Heilung nach einer Operation. Ja, das war mir einfach zu dem Zeitpunkt nicht so bewusst. Ja. Und das hat mich auch psychisch natürlich dann sehr mitgenommen.
Ja, das glaube ich dir. Das ist oftmals so die Frage, gell, ist es hilfreich zu wissen, puh, es kann schon lang dauern, oder ist es hilfreicher, wo man es mit dieser selbsterfüllenden Prophezeiung, ah nein, 2 Wochen wird es schon gut sein, aber das ist halt fernab der Realität, weil es gibt halt alles dazwischen.
Ja.
Und die Ernüchterung kann ich mir nur ansatzweise vorstellen. Oder den Frust, den du dann hattest mit dem, was genau habt ihr mir hier versprochen, Freunde? Vor allem, du hast den Job, der betreut werden muss und. Ja.
Eben, die Selbstständigkeit war dann halt auch die ganze Zeit im Kopf, ja.
Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, aber das, weil du bist kurz nach der, das höre ich nämlich so oft und das regt mich so auf, dieses, werden Sie schwanger nach einer Endometriose-OP? Haben Sie dir das auch gesagt? Ich hoffe nicht.
Das Ding ist halt, bei mir haben sie nie gemeint, es ist schwierig für mich, schwanger zu werden. Natürlich weiß man es nie, aber zum Beispiel meine Eierstöcke, Eileiter, es ist alles durchlässig, ich habe da keine Verklebungen, ich habe da keine direkten Herde. Das heißt, sie haben nie gemeint, ja, okay, soll ich sagen, ein Kinderwunsch wird schwierig.
Ja.
Das haben sie nicht gesagt. Aber was mir halt viele verschiedene Medizinerinnen schon immer gesagt haben, war ebenso ab dem Zeitpunkt, wo man halt dann 30 wird und dann haben sie ja die Diagnose Endometriose schriftlich, war schon viel so, also mir Druck machen mit, na, wenn sie schwanger werden wollen, dann schauen sie mal an, so auf die Art, oder auch entscheiden sie sich, weil ich wusste auch lange nicht, ob ich Kinder möchte. Und dann auch mit so, ja, Eizellen einfrieren lassen. Also da kamen wirklich, wirklich viele Ratschläge, die natürlich auch wahnsinnig viel Druck ausgeübt haben.
Ja. Sowieso, ja.
Aber mir wurde natürlich schon vor der Operation gesagt, wenn ich schwanger werden möchte, ist es nach einer Operation meistens schon, sind die Chancen schon höher. Es war aber nicht der Grund, warum ich die Operation gemacht habe. Okay. Und was ich vorhin auch vergessen habe zu sagen, weil du mich gefragt hast, ob ich es bereue, die Operation, tatsächlich wurde in der Operation dann auch gesehen, dass ich Adenomyose habe.
Ah.
Und das wusste ich auch bis zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. War es dann schon auch wiederum für den Kinderwunsch, weil da ist dann schon der Kinderwunsch so ein bisschen entstanden dann und in der Zeit schon auch relevant war.
Ja.
Weil mit Adenomyose ist es dann tatsächlich nochmal ein bisschen schwieriger oder kann schwieriger sein, schwanger zu werden. Und leider Gottes haben auch viele Betroffene mit Adenomyose häufiger Fehlgeburten. Mhm. Und da wiederum, ich bin ein Mensch, ich will das wissen.
Ah ja, okay. Du brauchst es schwarz.
Ja, genau.
Da vielleicht zur Erklärung, Adenomyose und Endometriose im Grunde genommen. Ich hoffe, ich fasse jetzt richtig kurz und knapp zusammen. Du darfst mich unterbrechen, wenn ich einen Fehler mache. Dass es bei beiden Erkrankungen es so ist, dass Gebärmutter ähnlich, Zellen, die der Gebärmutterschleimhaut ähnlich sind, an Orten wachsen, wo sie eigentlich nicht hinkehren, sagen wir es einmal so. Also es ist keine Gebärmutterschleimhaut, das muss man ganz dazu sagen, aber die sich auch zyklisch verhalten, diese Zellen. Mhm. Und bei Endometriose sind wir dabei, dass es außerhalb der Gebärmutter ist, eben rund um die Eierstöcke ist sehr, sehr häufig oder um den Darm, eh klar, aufgrund der Lokalisierung, dass da was verklebt ist. Aber wie man bei dir gehört haben, bis zur Lunge rauf, also das
bis
ist schon
Gehirn
bis
rauf,
zum Gehirn rauf. Also es ist schon gemein, muss man ehrlicherweise sagen. Und bei Adenomyose ist es so, dass diese Gebärmutterschleimhaut ähnlichen Zellen in der Muskelschicht der Gebärmutter wachsen. Das heißt, jetzt nicht quasi innenliegend, wo sie hingehören, also wo das normalerweise passiert, sondern diese ähnlichen Zellen siedeln sich dann in der Muskulatur an und das ist halt schwierig. Das kann auch Schmerzen verursachen. Es ist ein bisschen anders wie Myome, weil Myome ist eine andere Gewebeart. Es ist auch in der Muskelwand oder an der Muskelwand so kleine Gewebeknötchen, was auch immer da passiert. Es ist auch keine Zysten, es ist wieder was anderes. Genau, also die Verwachsungen sind da in der Gebärmutter Muskelwand bei Adenomyose. Und da ist halt wirklich auch noch mal ein bisschen was anderes, was den Kinderwunsch betrifft.
Ja, vor allem, weil man Adenomyose so gesehen nicht operieren kann.
Ja.
Also man kann da die Herde sozusagen nicht einfach entfernen, sondern wenn, ist es halt immer mit einer Gebärmutterentfernung.
Ja.
Und das ist natürlich auch, wenn man keinen Kinderwunsch hat oder den abgeschlossen hat, jetzt auch nicht unbedingt aus meiner Sicht empfehlenswert, sich die Gebärmutter entfernen zu lassen. Es ist einfach auch ein Organ.
Ja.
Und aber natürlich ist es für jeden eine freie Entscheidung. Ja.
Aber das ist auch, also ich finde, das wird einem oftmals noch, weil mir ist das mit den Myomen auch in einem allerersten Termin mal vor die Füße geworfen worden. Naja, wenn das alles nichts hilft, müssen wir halt die Gebärmutter rausnehmen. Und ich so, Moment, der Weg bis dahin ist schon noch lange, weil das ist ein Organ, das finde ich für Frauen, für menstruierende Personen wichtig für den Körper ist. Es ist ja nicht umsonst da.
Mhm.
Also der Körper macht nichts umsonst.
Mhm.
Und da darf man dann für sich gut abwägen, ist das jetzt das Richtige oder nicht. Ich habe letztens eine Kundin gehabt, die vor der Entscheidung stand, gehen wir da raus oder nicht. Und im AKH haben sie es eher dringend ans Herz gelegt, weil andere Sachen. Aber das war schon, du musst es für dich dann de facto entscheiden. Das ist dann nochmal eine ganz andere Kategorie, glaube ich.
Und ich finde es halt, ja, die Betroffenen sollen schon wissen, dass das eine Möglichkeit ist, aber es war ja lange Zeit und wahrscheinlich eben bei vielen immer noch so der erste Lösungsvorschlag. Mhm. Ja, einfach Organ raus, passt schon. Aber was das halt für Konsequenzen mit sich zieht, darüber wird halt dann nicht gesprochen. Ja. Also man kann es schon als Lösung vorschlagen, aber ich finde, es sollte nicht die einzige Lösung sein.
Nein, nicht der erste Schritt, wenn nicht unbedingt notwendig.
Voll.
Was mich noch interessieren würde zu deiner Endometriose-Reise, eben weil du auch Selbstständigkeit und so weiter angesprochen hast, die hast du nicht immer gehabt.
Mhm.
Wo hat sie dich denn am allermeisten eingeschränkt? Also wo hast du es denn so richtig verflucht, diese Schmerzen zu haben?
Mhm.
Also wo hast du dir gedacht, wisst was, habt ihr mich gern, das interessiert mich nicht mehr.
Boah, also eigentlich in wahnsinnig vielen Bereichen. Also ja, klar, in der Arbeit schon auch, wobei ich auch irgendwann mal an dem Punkt dann Gott sei Dank war, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich so Schmerz habe, dann kann ich nicht arbeiten gehen,
ja.
Punkt aus, dann bleibe ich zu Hause. Zum Glück, aber das muss man lernen, vor allem wenn man immer damit arbeiten gegangen ist.
Ja.
Genau, also da finde ich, habe ich ja irgendwo dann eine Lösung gefunden, indem ich halt nicht arbeiten gegangen bin.
Ja.
Wo es mich schon auch sehr einschränkt, ist einfach bei sportlichen Aktivitäten. Also ich kann nicht wirklich, wie soll ich sagen, einen fixen Sportkurs buchen,
ja,
weil vielleicht an dem einen Tag geht's gut. Also bei mir ist es halt so, wenn ich einen normalen Zyklus habe, dann geht es mir vielleicht eine Woche gut. Und das ist nach der Periode. Und dann die restlichen 3 Wochen sind einfach, ja, nicht leibernd.
Beschissen.
Und es sind halt, ja, und es sind nicht immer die gleichen Symptome, aber
ja,
es sind schon fast immer Schmerzen und Verdauung und Pipapo.
Ja.
Und das macht es für mich halt schwierig, eben regelmäßig dann Sport zu treiben. Was ich immer schade finde, weil ich halt auch so wie andere einfach ein sportliches Hobby haben möchte. Also da schränkt es mich ein. Und schon auch, ich meine, das werden alle Menstruierenden kennen, wenn dann man rechnet nicht damit und plötzlich kommt die Periode daher. Und dann gerade an dem Tag, wo du dich eigentlich schon urlange auf ein Konzert oder auf eine Geburtstagsfeier oder irgendwas freust. Und das macht halt psychisch natürlich auch was mit dir,
ja,
wenn du halt dann sehr oft absagen musst oder eben dich freust und dann nicht rausgehen kannst. Also es hat mich in meinem Privatleben schon auch sehr, sehr, sehr eingeschränkt. Ja.
Und wie ist dein Umfeld da? Also wie hast du das mit dem Umfeld geregelt? Weil das, also ich finde, so auch so neue, unter Anführungszeichen, Erkrankungen, die man sehr vielen Leuten noch erklären muss, ist ja oftmals einfacher, als Nicht-Betroffene es zu erklären. Also wenn ich der Freundesrunde von meinem Freund erkläre, was Endometriose ist, ist was anderes, wie wenn ich sie selber habe und eingeschränkt dadurch bin und erklären muss, ich kann jetzt nicht, du siehst es mir nicht an, aber ich habe massive Schmerzen, blablabla. Wie war das bei dir? Also war das unkompliziert? Hast du das schnell mal gemacht? Hast du es eher für dich behalten? Wie bist du mit dem umgegangen dann?
Also ich habe ein bisschen differenziert, mit wem ich halt wie kommuniziert habe drüber. Also natürlich die engsten Freunde, Freundinnen, sage ich jetzt einmal, die wussten natürlich recht schnell, dass ich Endometriose habe. Und da habe ich auch immer so offen kommuniziert, dass es jetzt eben die Endometriose ist, die mich sozusagen ins Bett zwingt. Aber ich bin schon, muss ich sagen, teilweise auch, ja, vielleicht an Nichtverständnis gestoßen und habe auch tatsächlich ein paar Menschen aus meinem Leben aussortiert, wobei ich jetzt nicht sagen will, es ist nur wegen der Endometriose, sondern halt einfach gemerkt, okay, die tun mir nicht gut und eben die können vielleicht auch meinen Lebensstil, weil der Lebensstil ändert sich schon ein bisschen, wenn man chronisch krank ist, können das vielleicht nicht nachvollziehen. Eben auch, weil ich sehr meinen Alkohol reduziert habe. Ich meine, ich habe nicht super viel getrunken, aber ich war schon noch immer, die ein Glas Wein auf einer Party getrunken hat. Und das habe ich halt dann auch sehr reduziert. Und das haben dann auch manche Leute zum Beispiel nicht verstanden. Oder ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich so rechtfertigen.
Oh Gott,
und da wird man einfach immer noch müde.
Ja.
Also es gab schon viele, die es verstanden haben. Ich glaube aber halt hauptsächlich auch Menstruierende, die Regelschmerzen kennen. Und ich habe aber auch ein bisschen aussortiert, ja.
Das ist ja auch gesund auf vielen anderen Ebenen.
Ja, absolut.
Aber das ist, ich finde das auch, was du nämlich am Anfang jetzt vor deiner Erklärung gesagt hast, mit dem, die Endometriose zwingt mich ins Bett. Ich finde, für solche Sachen ist eine Diagnose, die quasi schwarz auf weiß, wo steht, ja auch hilfreich.
Ja.
Zu sagen nicht, boah, ja, es geht mir halt nicht gut und ich habe Schmerzen und deswegen bleibe ich daheim. Das leider Gottes oftmals in unserer Gesellschaft auch als Ausrede wirkt. Und wenn wir aber dann sagen, okay, ja Freund, weißt du was, ich habe Endometriose und es geht mir einfach richtig scheiße heute, dann ist das, kriegt das leider, weil es müsste die Körperempfindung ja reichen,
ja,
einen anderen Wert oder einen anderen Stempel drauf.
Ja.
Und also, ja, Entschuldige.
Vor allem auch je mehr jetzt der Fokus auf Endometriose gelegt wird und es wirklich mehr Leute kennen, ist es für mich natürlich auch einfacher zu sagen, hey, mir geht so, weil ich Endometriose habe und es eben auch dann mehr Leute verstehen, was damit zusammenhängt. Ja.
Aber du machst ja urviel Aufklärungsarbeit eigentlich auch, also durch den Shop auch und wie du offen damit umgehst. Also danke dafür, weil ich glaube, das braucht auch Sichtbarkeit. Ja,
ja,
also
auf jeden Fall. Mhm.
Darüber reden und schauen und auch mal sagen, wenn die OP heute nicht so gelaufen ist, wie man es gerne hätte. Mhm. Und trotzdem aber zu sagen, ja, aber es passt schon, alles gut, dass ich es gemacht habe. Und das ist, glaube ich, nicht zum Beschönigen oder jede chronische Erkrankung, finde ich, ist nicht zum Schönreden, sondern ist einfach einschränkend und mühsam manchmal. Aber du wirkst so aktuell, vielleicht liegt es auch an der Schwangerschaft, so gelassen und so abgeklärt, was das betrifft. Wirkt es so nur nach außen, jetzt wo wir sprechen? Oder nimmst du es schon jetzt leichter in den letzten Monaten?
Mhm.
Wann hast du überhaupt die Diagnose bekommen? Wie lange ist das her?
Ja, das muss so 5-6 Jahre her sein ungefähr. Ich glaube, und so geht es allen, es gibt halt Höhen und Tiefen. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr wirklich, wirklich ein beschissenes Jahr, wo ich glaube, das war auch das schlimmste Jahr seit, eigentlich seit immer, also mit der Endometriose.
Ja.
Also da habe ich wirklich viel gekämpft und das war auch psychisch eben schwierig für mich. Und da habe ich vielleicht auch noch anders das ausgestrahlt.
Ja. Yeah.
Und jetzt gerade ist es wirklich so, dass es mir einfach sehr gut geht, seitdem ich schwanger bin. Zumindest jetzt im zweiten, Anfang dritten Trisemester, weil schon sehr viele Symptome weg sind oder leichter sind. Mhm. Und es kein Vergleich ist zu dem, wie es mir vor der Schwangerschaft ging.
Okay.
Vielleicht klinge ich deswegen auch ein bisschen relaxter. Und hoffe natürlich, dass es nach der Geburt noch lange so anhält.
Ich wünsche es dir.
Schwangerschaft und Geburt können die Endometriose auch verändern.
Ja.
In beide Richtungen, leider.
Ja.
Aber gut, das weiß man halt vorher nicht. Und deswegen genieße ich es jetzt einfach mal, dass es leichter ist.
Es sei dir von Herzen vergönnt.
Dankeschön.
Also das wünsche ich auch immer jeder Frau, die das so fühlt, dass man Dinge findet, die einem helfen.
Mm.
Es muss keine Schwangerschaft sein, also man kann ja auch Dinge tun. Und ich glaube, du hast es eh ganz gut auch geschrieben, also gezeichnet und beschrieben, dass es ein Weg ist, dass man viel ausprobieren muss und dass man halt aber nicht aufgeben sollte, auch wenn es schwierig ist. Hast du jetzt irgendwas, ich meine, du hast eh schon davon gesprochen, dass du dich auch mit Betroffenen austauscht.
Ja.
Ist es für dich auch was, nehme ich an, sehr wichtiges gewesen, weil sie die verstehen?
Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, die meisten guten Tipps und Empfehlungen habe ich schon auch von Betroffenen bekommen und eben auch Verständnis.
Ja.
Also ich finde den Austausch super, super, super wichtig. Ich glaube, man muss auch immer aber auch ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht zu viel damit beschäftigt.
Ja.
Also das ist bei mir auch immer so phasenweise, dass ich natürlich, wenn es mir jetzt schlechter geht, beschäftige ich mich wieder ein bisschen mehr mit der Erkrankung. Aber dann bin ich auch manchmal so, dass ich mir sage, okay, jetzt stopp. Weil wenn du rund um die Uhr über Endometriose nachdenkst, löst das ja auch Stress aus. Und Stress bevor jetzt natürlich auch. Und versuche dann wieder alles ein bisschen easier zu sehen. Und so sehe ich es aber auch, den Austausch mit Betroffenen. Also ich war auch einmal bei einem persönlichen Treffen. Mhm. Und es ist teilweise dann schon auch ja, wie soll ich sagen, auch schwierig zu hören, wie es auch anderen damit geht, weil es geht vielen auch einfach sehr viel schlechter als mir und die dann auch teilweise ein bisschen die Hoffnung verlieren. Aber dann gibt es auch wieder super wertvolle eben Tipps und Begegnungen. Und ja, wahrscheinlich musste auch wieder jeder halt einfach ihren eigenen Weg damit finden. Aber im Großen und Ganzen hat mir der Austausch wahnsinnig viel geholfen.
Ja, da darf man sich dann auch aussuchen, an wem man sich hält oder wer einem gut tut und wer nicht. Und natürlich frustriert es, wenn man lange auf der Reise ist und nichts hilft und es wird nicht besser, das verstehe ich voll, weil es gibt halt keine Heilung. Das wünschen wir uns.
Ja.
Wir wünschen uns, dass ganz viel Fördergelder in diese Richtung gehen. Bitte, 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 weil es betrifft sehr viele Frauen, ich glaube jede zehnte,
ja, mit dunkle Zicher. Ja, wobei ich mittlerweile glaube, dass es viel mehr sind. Ja.
Ich glaube auch. Mhm. Also sehr, 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 sehr viele Menschen. Ja. Dementsprechend, ich glaube, das war irgendwo, wenn man so eine Übersicht gesehen mit in Deutschland ähnlich viele wie Diabetes.
Ja,
also offiziell. Und da überlegst du dir dann, wie gut das eine und wie schlecht das andere erforscht ist. Oh, ist schon heftig.
Ja.
Also da wünschen wir uns etwas, dass auch die Hoffnung bekommen, die sehr strugglen damit und wo der Alltag halt einfach auch massiv eingeschränkt ist. Und dafür ist die Gesellschaft halt leider nicht ausgerichtet für chronisch Erkrankte.
Gar nicht.
Nein, es ist mühsam. Da wünschen wir uns Besserung. Hast du zum Abschluss, okay, das ist ein riesiges Thema, ich überlege gerade, ob ich die Frage stelle, doch. Wenn jetzt jemand zuhört und, machen wir zwei Runden. Okay. Wenn jetzt jemand zuhört und sie denkt, vielleicht ist es Endometriose, irgendwas, was du dieser Person gerne sagen möchtest.
Ja, eben geh deinem Gefühl da nach. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, da könnte was sein, sei auch einfach lästig. Also wenn dich jemand abschaselt, dann hake nach oder geh zu jemand anderen. Es gibt eben auch tolle Endometriose-Vereinigungen, Vereine in Österreich, da kann man auch viele Informationen nachlesen oder auch einfach mal nach Empfehlungen fragen. Kann auch gern zu mir kommen und ich gebe Tipps weiter oder Empfehlungen. Also ich würde da wirklich lästig sein, auch gerne bei Ärztinnen ein bisschen überdramatisieren, damit man ernst genommen wird.
Das hat letztens schon jemand zu mir gesagt,
ja. Man muss ja schon auch sagen, dass vor allem gerade auch Frauen sehr oft ihre Schmerzen oder Beschwerden einfach runterstufen. Ja. Da gibt es auch Studien dazu, das ist belegt. Also gerne ein bisschen verstärken.
Auf die Tube drücken.
Auf die Tube drücken,
so tun, als wäre man nicht so schmerzunempfindlich, wie man vielleicht sich einbildet.
Genau. Und eben die Hoffnung nicht aufgeben. Ja. Und eben, wenn es auch nicht Endometriose ist, irgendwas wird dahinter stecken, vermutlich, weil jetzt starke Schmerzen, eine sehr starke Blutung, Verdauungsbeschwerden, also irgendwas stimmt ja nicht. Ja.
Good point. Und wenn ich jetzt jemand bin, der frisch diese Endometriose-Diagnose bekommen hat, so glücklicherweise oder unglücklicherweise, je nachdem, was empfiehlst du der Frau oder der Person mit Uterus? Die Augen waren groß, die hat nicht mit den Fragen gerechnet. Gibt es irgendwas, wo du vielleicht dann nur so einen, weiß ich nicht, einen Satz oder was, ein Gefühl oder irgendwas? Was?
Also ich weiß, dass es am Anfang super, super hart sein kann. Eben für mich war es auch ein Schlag ins Gesicht. Also ich habe sicher mal einen Tag nur geheult. Aber das Gute ist, also es passiert ja ein bisschen mehr Forschung, es passiert mehr Aufklärung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass da sich was tut. Mhm. Schon auch bei der Diagnose hat sich ein bisschen was getan. Und ich glaube, dass jede Betroffene irgendwie einen Weg findet, damit umzugehen. Man muss eben oft viel ausprobieren. Vielleicht aber findest du sofort irgendwas, was dir hilft. Es verändert sich natürlich auch, weil wir uns verändern, unsere Körper sich verändern. Einfach dranbleiben, Hoffnung haben, Fragen stellen, also wirklich auch einfordern, Informationen. Wenn du nicht weißt, wohin, auch gern zu mir oder eben mit anderen Betroffenen mal drüber reden.
Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Ich wünsche dir jetzt im Namen aller ZuhörerInnen eine urschöne Zeit bis zur Geburt.
Dankeschön.
Und dann natürlich eine schöne Zeit als Neomama. Es war sehr bereichernd für mich, auch deine Geschichte mal so zu hören und nachfragen zu dürfen. Ich hoffe auch euch da draußen hat die Folge geholfen oder Spaß gemacht, aber ihr wisst schon, was ich meine, Freude bereitet. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke auch.